Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Damit hatte kaum jemand gerechnet, im guten alten Nord-Süd-Schlager zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern erkämpften die Hamburger ein verdientes Unentschieden. Sie wehrten sich leidenschaftlich gegen die Bayern und versetzten den Volkspark geradezu in Ekstase. Ganz anders die Situation beim Nordrivalen Werder Bremen. Dort zog man nach 10 sieglosen Spielen die Reißleine und trennte sich heute von Trainer Horst Steffen. Das sind unsere Themen. Das Steffen aus, das Spektakel im Volkspark, Spannung, Emotion, Intensität, alles war dabei. Und der Absturz der Eintracht, erneute Niederlage, diesmal gegen Bayer Leverkusen, der neue Trainer. Albert Riera hat viel Arbeit vor sich. Ruhiger ist die Lage bei Union Berlin, trotz der Niederlage bei der TSG Hoffenheim. Auch darüber wollen wir sprechen, in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann hat den Eindruck, dass der FC Bayern nach dem Sieg in Paris in der Champions League Anfang November nicht mehr dieselbe Mannschaft ist. Ein herzliches Willkommen an den Kollegen von der Zeit, Oliver Fritsch, der ein viel beachtetes Interview mit Leon Goretzka im Blatt hatte in dieser Woche. Und er glaubt, dass Leon Goretzka deshalb unter anderem bleibt, weil er mit den Bayern die Chance sieht, die Champions League zu gewinnen. Ein herzliches Willkommen, ich sage mal, an ein Urgestein der Bundesliga. Aktiv unter anderem für den 1. FC Köln, für 60 München, für Eintracht Frankfurt, für den VfB Stuttgart. Aktuell Geschäftsführer bei Union Berlin. Und er hat mir verraten, Didi Hamann war einer meiner unangenehmsten Gegenspieler. Und ein herzliches Willkommen an Florian Plettenberg im Volleinsatz in diesen Tagen. Denn morgen der sogenannte Deadline Day, bei uns morgen auch ab 9 Uhr. Und er sagt, Uli Hoeneß ist zwar stinksauer, aber Dayot Upamecano wird verlängern bei den Bayern. Herzlich willkommen, lieber Plätti. Jetzt zum Einstieg die wichtigste Frage vermeintlich. Was hat Didi denn so unangenehm gemacht als Gegenspieler?
Naja, ehrlicherweise gar nichts. Also es war jetzt nur so der sogenannte Aufmacher. Ich habe immer gerne gegen ihn gespielt, aber war natürlich, wie er hier auch immer mit allen Wassern gewaschen ist, war er das natürlich auf dem Platz auch. Exzellenter Fußballer, der genau wusste, wie er seine Gegenspieler zu beeinflussen konnte, und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Also es war schon natürlich auch ein anderes Niveau, was er abgeliefert hat in all den Jahren auf dem Platz.
Clever, ein Schlitzer, das ist er auch geblieben, im positiven Sinne natürlich. Ein Schlawiner, sagt man, glaube ich, in Bayern. Horst, ich sehe das Handy. Passiert noch was? Tütest du noch während der Sendung irgendwas ein, so Isco oder so aus der...
Erstmal ist auf lautlos, das ist schon mal, glaube ich, ganz gut. Zweitens geht es ja darum, gucken, wie Dortmund heute spielt gegen Heidenheim, ist ja auch nicht unwichtig. Deswegen ist es eigentlich, liegt es ja.
Ja. Tut sich noch was bei euch?
Nein.
Nein. Okay, das werden wir nachher dann genauer besprechen. Gibt ja schon die ein oder andere spannende Personalie. Und Plätti, jetzt mal die Frage danach in ganzen Sätzen, was ich eben schon angedeutet habe. Es geht ja bei Upamecano, dem Innenverteidiger der Bayern, sehr umworben um eine, ja auch eine Deadline, wie man das eben heutzutage nennt. Er soll den Vertrag oder das Vertragsangebot der Bayern annehmen oder eben auch nicht. Und Uli Hoeneß ist sauer. Wie ist der Stand?
Gestatte mir nur die Frage an dich. Bitte? Darf ich das Handy so drehen, wie ich es habe? Das ist ja die Ausnahme.
Das ist eine spannende Frage. Also du könntest es natürlich auch querlegen, aber nein, du darfst es genau so lassen.
Okay, perfekt. Dann
bin ich, das gestatte ich als Zeremonienmeister. Ich trinke ja auch einen Espresso währenddessen.
Deswegen frage ich.
Ja, sehr gut.
Ja, beim FC Bayern ist sehr viel los und wir können sagen, dass die Zitate, so möchte ich es formulieren, die Uli Hoeneß heute den Kollegen des Kicker gegeben hat, die es in sich hatten, vor ein paar Stunden hat er sie kundgetan. Sie stellen 1:1 das da.
Er hat gesagt, ich bin entsetzt über das Verhalten.
Genau, was im Innenleben des FC Bayern gerade abgeht. Es geht darum, dass dieser Poker sich mit Dayot Upamecano seit Monaten zieht. Und dieses Vertragsangebot der Bayern liegt auf dem Tisch seit Wochen, finalisiert. Die Bayern werden daran nichts mehr machen. Es geht um den Vertrag bis 2030 oder 31. Es geht um eine Ausstiegsklausel, die greift ab dem Sommer 2027. Bei mindestens 65 Millionen Euro wird die liegen. Es geht um ein Gehalt, 20 Millionen Euro brutto pro Jahr. Damit ist er in den Top 5 des Gehaltsklassements. Es geht um eine Signing-Fee, hat er zwei Berater. Namen nenne ich jetzt nicht, aber Horst kennt sie. Die sind mit allen Wassern gewaschen. Da ist der Piranha da ist Pini Zahavi, der einst als Piranha tituliert wurde, ist ein kleiner Goldfisch dagegen. Das Paket hat es in sich. Und ich habe vor der Sendung mit Bayern telefoniert. Ich kann sagen, da ist eine, wie soll ich es formulieren? Na. Der Geduldsfaden reißt.
Und trotzdem können, glaubst du, es geht weiter?
Ja, zunächst mal muss man sagen, Eberl und Freund haben jetzt eine Erlaubnis bekommen, vom Aufsichtsrat in den nächsten Tagen das Angebot komplett zurückzuziehen. Es gibt jetzt keine Deadline heute Abend oder morgen früh, aber in der nächsten Woche muss er sich entscheiden. Wenn er nicht zusagt, werden Eberl und Freund dieses Angebot zurückziehen. Hoeneß steht dahinter, Rummenigge steht dahinter. Der Aufsichtsrat ist volle Kanne zufrieden mit Eberl und Freund, wie sie verhandelt haben. Aber es reicht ihnen. Und sie sagen selbst, er will verlängern, die Familie will bleiben. Aber sie glauben nicht, dass er es tut. Ich glaube, dass er verlängern wird.
Also das klingt sehr spannend. Das werden wir nachher ausführlich besprechen. Schauen aber zunächst auf die Meldung des heutigen Tages. Werder Bremen hat sich von Horst Steffen getrennt. 10 Mal in Folge hat er nicht gewonnen, hat insgesamt nur 4 Spiele von 20 für sich entscheiden können als Werder-Trainer. Warum hat das nicht funktioniert? Obwohl ja Horst Steffen vorher in Elversberg eine regelrechte Erfolgsgeschichte hingelegt hat.
Ja, mein Eindruck ist, dass in Bremen der Trainer das schwächste Glied ist. Ist vielleicht nicht ein reines Bremer Phänomen, aber hier haben wir ein Paradeexemplar dafür. Die Vereinsführung muss sich schon auch fragen, was sie da alles falsch gemacht hat bei der Kaderplanung. Die Geschichte ging rum, dass sie von einem Webseitenanbieter darauf hin aufmerksam gemacht wurden, dass sie noch Spieler leihen dürfen. Das sind natürlich handwerkliche Fehler. Es gingen zuletzt 2 Spieler von Werder Bremen ablösefrei. Woltemade und Berkey zu Union. Das sind auch wirtschaftliche Fehler. Und Bremen ist da jetzt unter den Bedingungen ein Verein, vor 20 Jahren noch deutscher Meister, aber spielen gegen den Abstieg inzwischen. Und die Probleme sind in der Führungsetage eher zu suchen. Horst Steffen hat es jetzt erwischt.
Okay, also das ist ja schon mal eine These. Siehst du das auch so ähnlich? Also dass Horst Steffen im Grunde ausbaden musste, was an zumindest ideenloser, in Teilen ideenloser Kaderplanung fabriziert wurde?
Die Erwartungshaltung und Realität klaffen einfach unheimlich weit auseinander. Es ist eine Mannschaft, wo, glaube ich, vielen klar war, dass sie in dieser Saison unter den letzten 7 oder 8 reinkommen werden. Und wie gesagt, da kann jede Mannschaft kann da unten reinrutschen. Sie haben noch ein kleines Polster auf die letzten 3.
Aber es schmilzt.
Es schmilzt, ja, ist klar. Wenn du 10 Mal nicht gewinnst, natürlich kommt der Trainer unter Druck. Aber du musst natürlich schauen, wenn du schaust, was sie für Optionen nach vorne haben. Also Chinma ist ein sehr guter Spieler, der keinen Abschluss hat. Das ist der torgefährlichste Spieler. Ein Keke Top, den hat man geholt, der hat das nicht wirklich geschafft. Jetzt ist Milosevic dazugekommen. Ob der ihnen helfen kann, das wird man jetzt sehen. Sie haben einfach nach vorne zu wenig Optionen. Und der Horst Steffen, das ist ein guter, seriöser Arbeiter, der strahlt Autorität aus und Souveränität. Ich glaube, das ist kein Trainer, den du für 6 Monate holst und dann sagst, jetzt ist Schluss. Und wie wir gehört haben, es wurden ja auch Fehler gemacht. Und
also hätte man an ihm festhalten sollen?
Ich verstehe es nicht. Wir haben ja gestern das Interview von Clemens Fritz gehört. Und ich muss dann nochmal schauen, wie das Spiel ausging, weil ich gedacht habe, sie hätten verloren, so wie er gesprochen hat. Ja, und sollte eigentlich nach dem späten Ausgleich, hast du gedacht, naja, da ist jetzt Aufbruchstimmung, da sagt man so, jetzt haben wir vielleicht das Ding gedreht. Und es hat sich da schon nicht gut angehört. Ich hätte ihn auf alle Fälle behalten. Und ob der neue Trainer einen Impuls bringt oder es besser macht kurzfristig, bin ich gespannt.
Fragen wir nach bei Laura Lutz, die heute für uns Social Media betreut. Wie sehen die Fans die Entlassung von Horst Steffen?
Ja, der 7. Trainerwechsel der Saison ist also hiermit durch. Wir haben Clemens Fritz schon zitiert, hat sich aber heute auch direkt vor die Kameras gesetzt und ganz klar begründet, warum es für ihn alternativlos war und sein Team jetzt zu handeln.
Aber es hat sich so eine Entwicklung, ja, oder so eine Entwicklung vorgenommen, die, ja, wo du einfach das Gefühl hast, kriegen wir diesen Turnaround noch hin? Wir haben natürlich auch intern sehr, sehr viele Gespräche geführt, haben Fakten gesammelt, haben uns ein ganzheitliches Bild verschafft und im Endeffekt hat es jetzt überwogen zu sagen, wir brauchen einen neuen Impuls für die Mannschaft und deswegen sind wir auch zu dieser Entscheidung gekommen.
Dieser neue Impuls soll von extern kommen, auch ein Modell Feuerwehrmann ist möglich, hat Clemens Fritz noch weiter formuliert. Wir wollten wissen, an alle da draußen, im Sommer noch Wunschlösung, warum jetzt plötzlich weg? War das korrekt, sich jetzt zu trennen von Horst Steffen? Ist diese Trennung richtig, haben wir gefragt. bei uns bei Sky Sport auf Instagram. Und ja, da ist dann doch eine klare Tendenz da für richtige Entscheidungen. Nicht, dass der dritte Abstieg der Vereinsgeschichte da möglicherweise noch durchgeht. Viele der Argumente, die ich hier in den Kommentaren gefunden habe, habe ich schon bei euch gehört. Es geht um viele, viele Verletzte, den Kader, kein Witz, keine Geduld, den einzigen fähigen Mann in diesem Verein rauswerfen, klarer Abstiegskandidat Nummer eins, heißt es da. Die Probleme bei Werder liegen nicht nur am Trainer. Neben Clemens Fritz, immer wieder angesprochen, Peter Niemeyer, Leiter Profifußball, auch mit in der Verantwortung. Hier haben wir dieses Fritz-Meyer-Meme, was da entstanden ist. Die beiden, die eben mit dafür verantwortlich sind, dass das nicht funktioniert hat. Und ja, Sandro Wagner steigt schon mal in den Porsche, heißt es auch weiter.
Na gut, Sandro Wagner steigt in den Porsche, Blätti, Achtung.
Porsche hat er.
Und auch Interesse an Werder Bremen.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. So wie ich Sandro kenne, nutzt er jetzt die Zeit, um ganz viel zu respektieren. Er hätte auch die Möglichkeit gehabt, jetzt Basel zu machen. Die waren an ihm dran. Mhm. Ich glaube, wir werden Sandro Wagner schnellstmöglich auf einer Trainerbank wiedersehen. Aber nicht bei Werder Bremen. Ich glaube, wenn dann im Ausland mit einem kompletten Neustart, neues Management, im Sommer.
Eine Frage an den Manager in der Runde, auch wenn es schwer ist, die konkrete Entscheidung zu bewerten. Aber wann reift in der Führungsetage der Entschluss zu handeln? Macht man das an einem bestimmten Punkt tatsächlich dann von dem finalen Spiel abhängig oder weiß man im Grunde vorher, wir müssen handeln?
Naja, also erstmal ist jede Entscheidung, die man dann trifft, eine konsequente Entscheidung. Alles andere ist natürlich ein Stück weit schwierig. Es ist wirklich schwer von außen die Gemengelage zu beurteilen. Aber ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass es natürlich so ein Prozess ist, ja, so eine Entwicklung. Ja. Dass sich das Spiel natürlich Niederlagen eine große Rolle, aber auch der Umgang miteinander. Und natürlich ist Horst Steffen oder der Trainer dann in dieser Problematik dann das schwächste Glied. Aber es ist natürlich halt auch für einen Verein, der in der Verantwortung steht, dann eine Möglichkeit, nochmal versuchen, Impulse zu setzen. Du kannst den Kader grundsätzlich, auch wenn wir jetzt Ende Januar sind oder morgen es aufläuft, du kannst es nicht mehr wirklich noch verändern. Also eine neue Struktur in den Kader hineinzubringen, ist im Winter sowieso schwierig. Und auch in den letzten zwei Tagen ist das nicht ganz von Vorteil. Also von daher schwierige Situation, nicht einfach eine Entscheidung zu treffen, weil natürlich die Planung sehr wahrscheinlich mit Horst Steffen so verlaufen sind, dass man das auf einige Jahre aufbauen
sollte. Jetzt sollte ja eigentlich sogar auf 3 Jahre gehen oder war auf 3 Jahre angelegt. Wir holen uns eine Einschätzung aus Bremen zu von der stets gut informierten Deichstube. Daniel Korteus, Chefreporter dort, ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend, Daniel. Danke für die Zeit. Und die Frage, war Werder für Horst Steffen eine Nummer zu groß?
So rum würde ich es gar nicht erzählen. Ich bin da eher bei dem, was bei Olli eben schon anklang, dass Horst Steffen, ich möchte nicht das Wort Bauernopfer benutzen, aber tatsächlich das berühmte schwächste Glied in der Kette ist und wir den Hebel da tatsächlich eher im vergangenen Sommer schon ansetzen müssen bei einem sehr, sehr spät und aus heutiger Perspektive fehlerhaft zusammengestellten Kader. Beispielhaft sei da nur erwähnt, Horst Steffen in Elversberg, alle wissen das, Fisnik Aslani, ganz zentrale Säule für die Art, wie er auch sich den Fußball vorgestellt hat. Werder hat es nicht geschafft, bis zum heutigen Tag ihn einen Mittelstürmer hinzusetzen, mit dem er auch nur im Ansatz Vergleichbares bewirken kann. Und natürlich hat er nicht alles richtig gemacht. Er hat sich innerhalb der Mannschaften auch gewisse Fronten aufgemacht. Aber ich glaube, die Hauptverantwortung für die sportliche Misere ist tatsächlich eine Etage höher zu suchen.
Ja, ich habe in den letzten Tagen auch mal ein bisschen reingeschaut, was in Bremen so los ist. Und habe ich schon festgestellt, es gibt ein enormes Reizklima im Moment rund um Werder. Auch Petition oder den Versuch einer Petition, um Clemens Fritz beispielsweise abzulösen. Ist das jetzt im sportlichen Sinne schon die letzte oder vielleicht die vorletzte Patrone von Clemens Fritz?
Also wenn man bedenkt, dass Horst Steffen der erste Cheftrainer war, den Clemens Fritz in seiner Rolle als Sportchef verpflichtet hat, dann hat er sicherlich einen Versuch noch gut. Das hat er jetzt korrigiert. Aber da sind schon die Blicke sehr, sehr geschärft auf das, was er jetzt macht und auf die Nachfolgelösung, die er jetzt präsentiert. Du sagst es gerade, es läuft eine Online-Petition von Fans, die eine außerordentliche Mitgliederversammlung anstreben, deren einziger Tagesordnungspunkt eben eine Diskussion über die Amtsführung von Clemens Fritz ist. Es gibt in der Ostkurve jetzt zum wiederholten Male gestern großflächige Banner, die deutlich Kritik üben. Das sind alles Verhältnisse, die an anderen Bundesliga-Standorten vielleicht öfter mal vorkommen. Hier in Bremen ist es definitiv nicht der Fall. Also für Bremer Verhältnisse brennt es gewaltig rund um diesen Club. Und das erschwert in meinen Augen auch die Suche nach einem neuen Trainer. Denn da werden sich sicherlich Kandidaten ganz genau überlegen, ob sie sich diese Mammutaufgabe, als nichts anderes sehe ich das an, hier antun. Aber klar ist, der nächste Schuss von Clemens Fritz muss sitzen, sonst wird es spätestens im Sommer auch für ihn eng.
Daniel, du bleibst bei uns. Ich trage das mal gerade in die Runde. Könnte ein anderer Trainer denn mehr aus diesem Kader, Kritik haben wir gehört an der Zusammenstellung des Kaders, rausholen?
Ich glaube nicht so viel. Es wird darauf ankommen, für Bremen jetzt 3-4 entscheidende Spiele zu gewinnen, um sich von hinten ein bisschen abzusetzen. Vielleicht müssen sie am Ende auch noch in die Relegation, auch möglich. In der Range sehe ich Bremen. Kommt mir immer ein bisschen vor wie so ein Familienbetrieb, sehr auf Harmonie ausgelegt. Aber wie das so ist in Familien, ne? Da geht es ja oft am härtesten zu. Und offenbar sind wir jetzt gerade in dieser Phase. Also,
ja, man sagt der Werder immer so nach, es ist zu lieb, es ist zu brav, es ist sozusagen zu Werder. Plätti guckt mich die ganze Zeit schon so erwartungsvoll.
Ja, weil mir fehlt da komplett die Werder-DNA. Und ich bin auch ganz ehrlich, Deadline Day Sommer. Das finde ich jetzt nicht, aber ich bin rausgegangen und gesagt, pass auf, Werder Bremen wird Probleme kriegen. Weil du kriegst nach all den Jahren, wenn du auch in diesem Transfer-Business unterwegs bist, du kriegst ein Gefühl dafür, was passt und was passt nicht. Und der Sommer, das Sommerfenster für Bremen, das war einfach nicht gut. Und wenn du dir mal den Kader anschaust, diese Boniface-Verpflichtung, also der wusste ja gar nicht, dass er nach Bremen muss, weil er da irgendwie danach im Internet gezockt hat. Also der hat ja, glaube ich, beim Playstation-Spielen erfahren, dass er zu Bremen wechseln muss mit einem Knie. Das hat alles von vorne bis hinten nicht funktioniert. Und was das große Problem ist, dieser Kader kann ja gar nicht verstärkt werden, weil Bremen, das kann aber Daniel viel besser erklären, die haben ja gar keine Kohle. Du hast unglaublich viel Geld investiert. Ein Mbangula kommt für 10 Millionen Euro, spielt überhaupt keine Rolle. Ein Alvero kostet 4,5 Millionen Euro, das ist viel Geld für Werder Bremen, kommt aus Lyon, sitzt auf der Bank, wechselt wahrscheinlich morgen per Leihe in die Ligue 2. Das sind unheimliche finanzielle Schäden, die der Verein getragen hat. Und wenn du dir mal den Kader anschaust, da sind 7 Leihspieler am Start. Sugawara, Schmidt, Hahn, Wöber, Boniface war ein Leihkandidat, Poyatas. Wie soll sich da eine DNA entwickeln? Ich bin der Meinung, Bremen hat allenfalls eine Zweitligatruppe beisammen, die oben um Platz 1 bis 3 mitspielen kann. Bremen kriegt Probleme und ich glaube, Bremen wird bis zuletzt zum Abstieg mitspielen.
Glaubst du denn, Didi, du hast ja eben gesagt, du siehst kritisch, dass Steffen gehen muss, dass das Fritz auf die Füße fällt?
Ja, werden wir sehen, wenn er jetzt präsentiert und wie es die nächsten Wochen weitergeht. Nur, wie wir es gerade gehört haben von Daniel, es ist ja so, wenn du da als Trainer jetzt hingehst, es ist ja, die sportliche Führung ist ja schwer unter Druck nach dieser Geschichte mit den Leihspielern, wo ihnen nicht bewusst war, dass sie noch leihen können. Und natürlich sagt man oft, da ist es zu ruhig. Nur, sie haben natürlich von dieser Geschlossenheit und von dieser Familienatmosphäre auch über lange Jahre gelebt. Also du brauchst natürlich bei aller Liebe zum Rummel und dass mal Reibung sein muss, du brauchst natürlich schon Zusammenhalt. Und wenn du dort jetzt hingehst, du weißt ja gar nicht, ob in 3 Monaten oder 6 Monaten die sportliche Führung noch da ist. Und deswegen wird das mit Sicherheit einige abhalten. Und wenn du dann da hingehst, das geht ja nur, wenn du alle mit allen Leuten, die da am Werk sind, sportliche Führung, Trainer, Physios, Mannschaft, wenn du in eine Richtung marschierst. Und ob das im Moment in Bremen möglich ist, das wage ich zu bezweifeln.
Dann gehen wir mal nochmal die Frage nach Bremen hoch. Daniel, wer wird denn jetzt im Moment gehandelt als möglicher Nachfolger von Horst Steffen?
Ja, es gibt im Grunde die beiden Varianten, die Clemens Fritz heute Morgen selber auch umrissen hat. Wenn wir aufs Trainerprofil schauen, da wäre zum einen der klassische Feuerwehrmann, ausgelegt bis zum Sommer mit dem klaren und übergeordneten Ziel, halt uns irgendwie in der Liga. Oder alternativ dazu eben eine Lösung, die perspektivisch betrachtet auch über den Sommer hinaus funktionieren kann, so wie es mit Horst Steffen damals ja auch angedacht war. Es tauchen natürlich nach und nach Namen in der Verlosung auf. Sandro Wagner habt ihr selber eben schon angesprochen, bin ich ganz bei Plätti. Ich glaube, den können wir in Bremen streichen. Andere Namen, die auch mit Werder in Verbindung gebracht werden, sind unter anderem Bo Henriksen, der Ex-Mainz-Trainer, von dem ich weiß, dass er zumindest auf der Bremer Longlist gestanden hat. Und nach dem, was wir heute in Erfahrung bringen konnten, ist es so, dass sich der Bremer Favoritenkreis auf zwei Namen bereits eingeengt hat, weil Clemens Fritz und sein Team schon nach dem Hoffenheim-Spiel hinter den Kulissen intensiv angefangen haben, Alternativen auszuloten. Und wer das Plan vorsieht, spätestens zu Wochenbeginn, beziehungsweise bestenfalls zu Wochenbeginn, die neue Lösung zu präsentieren. Denn wenn es eines ganz dringend braucht, ist es jetzt einfach eine positive Nachricht, ein Aufschwung, weil man im Moment das Gefühl hat, ganz egal, was dieser Verein anfasst, das späte Tor von Keke Topp gegen Gladbach hin oder her, es geht gerade nach hinten los und da gilt es schnellstmöglich gegenzusteuern.
Hältst du für möglich, dass Werder Friedhelm Funkel holt?
Wenn Sie sich für das Modell Feuerwehrmann entscheiden, würde ich diesen Namen nicht gänzlich von der Liste streichen. Wobei ich Clemens Fritz schon eher so einschätze, dass er versucht, eine jüngere Lösung zu realisieren und diese beiden favorisierten Namen eher in diese Richtung zielen. Was nicht bedeutet, dass da nicht je nach Rückmeldung der Kandidaten noch ein Umdenken stattfindet.
Du hast mit Bo Svensson zusammengearbeitet bei Union Berlin. Der wäre jetzt auch verfügbar. Wäre das aus deiner Sicht ein denkbarer Kandidat?
Also ich glaube, ich da jetzt irgendwelche Tipps zu geben, ist aus vielerlei Hinsicht nicht sinnvoll. Also A, weiß ich tatsächlich nicht, was das Profil ist. Ich lasse mich überraschen.
Ich mache es wie im Falle Eintracht Frankfurt. Das hat gut geklappt. Ich steige dann ein, wenn wir wissen, wer es werden soll. Ansonsten halte ich mich bei Trainergerüchten zurück und habe aus der Vergangenheit gelernt.
Bist du jetzt so auf der Funktionärsebene unterwegs?
Nein, aber meine Währung ist Glaubwürdigkeit. Und wenn ich jetzt 37 Trainer hier in die Runde schmeiße, die ich allesamt bei anderen Vereinen schon irgendwie gehört habe, dann ist das unglaubwürdig. Aber ich persönlich würde Sandro Wagner feiern.
Aber würdest du denn?
Aber das ist nur meine persönliche Ansicht.
Aber Patrick, die Frage ist doch, denen steht das Wasser jetzt bis zum Hals. Ja. Also jetzt einen Trainer für 1,5 oder 2,5 Jahre holen oder der sportlichen Führung die Autorität zu geben, einen Trainer für 2,5 oder 3,5 Jahre zu holen. Ich weiß nicht, die werden einen Aufsichtsrat haben in Bremen, gehe ich davon aus. Ja, also du musst doch jetzt schauen, dass du in der Liga bleibst. Und du kannst doch jetzt nicht einen Steffen holen für 3 Jahre, den schmeißt du nach 6 Monaten raus. Dann sagst du, jetzt holen wir den Henriksen für 2,5 Jahre. Und wenn du absteigst, dann muss der wieder gehen. Das muss ja auch bezahlt werden. Also,
was würdest du denn von einer Variante Friedhelm Funkel bis Saisonende halten? Oder Felix Magath oder wie auch immer. So viele Feuerwehrmänner in diesem Sinne, in dem klassischen Profil gibt es ja nicht mehr.
Das wäre jetzt mein Ansatz. Und auch von Vereinsseite würde ich dem Clemens Fritz sagen, pass mal auf. Du hast einen geholt, das hat jetzt nicht funktioniert, obwohl ich weitergemacht hätte mit ihm. Schau, dass du einen holst, der bis Sommer da ist. Weil solltest du absteigen, dann kannst du frisch planen, weil wenn du jetzt einen Trainer holst, jetzt musst du den Horst Steffen weiter bezahlen. Jetzt, wenn du dann einen Henriksen holst, du steigst mit dem ab, dann hat der noch 2 Jahre Vertrag, dann zahlst du 2 Trainer, dann musst du einen dritten holen. Also, und Bletti sagt, die haben kein Geld und das haben sie ja wohl schon länger nicht. Ja, wer soll denn das bezahlen? Deswegen würde ich ganz stark dazu tendieren, einen zu holen, ob das jetzt der Funkel ist oder wer auch immer. Neuruhr ist, glaube ich, nicht mehr verfügbar, der Peter. Einen holen, wo ich mir die bestmögliche Chance gebe, in der Liga zu bleiben und dann schauen, was ich im Sommer mache. Aber jetzt dafür 2,5 Jahre einen Trainer zu holen, das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Angespannte Situation bei Werder.
Ja.
Wäre jetzt Funkel jemand, der eine gewisse Ruhe reinbringen könnte oder würde dir ad hoc ein anderer Kandidat einfallen? Denn du kannst es ja mit deinem Stellenprofil vereinbaren, auch zu spekulieren.
Das kann ich. Ich wollte nur klarstellen, weil die Deichstube eben gesagt hat, Herr Fritsch hat die Kandidaten auf 2 eingeengt. Also er meinte damit nicht mich, sondern Herrn Fritz. Glaube ich, es war nur ein Versprecher. Aber Funkel, ja, das wäre, glaube ich, eine gute Lösung.
Oh Gott. Okay, gut. So, wer hat jetzt oh Gott gesagt?
Ich nicht.
Nee. Achso.
Deichstube.
Das war ich. Deichstube.
Ja, Daniel. Es war natürlich nicht Herr Fritsch gemeint. Da muss irgendein Übertragungsfehler vorgelegen haben.
Also wie gesagt, Friedhelm hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass er kurzfristig in Köln, waren es dann 2 Spiele, noch was bewegen konnte. Jetzt wäre der Weg schon noch ein bisschen länger, aber natürlich ein sehr, sehr erfahrener Trainer. Gäbe sicherlich auch den einen oder anderen. Abschließend ist, egal wer kommt, Werder Bremen ein Abstiegskandidat, Daniel?
Werder Bremen muss zum Kreis der Abstiegskandidaten gezählt werden. Die jüngsten sportlichen Auftritte lassen da, glaube ich, gar keine andere Deutung zu. Das gesamte Chaos, was jetzt im und um den Verein ausgebrochen ist, wir haben es gerade thematisiert. Also ich gehe stark davon aus, dass die Mannschaft, ganz egal mit welchem Trainer, bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen muss.
Und sind die finanziellen Mittel tatsächlich so begrenzt?
Ja, man sieht das an den vielen, vielen Leihmodellen des vergangenen Sommers. Das ist, haben sie quasi ja, die Not gehabt, eben viele Spieler nicht fest verpflichten zu können. Und daran hat sich im Winter nichts verändert. Erklärt auch, warum sie mit möglichen Winterverstärkungen einmal mehr bis zum Deadline-Day warten. Also finanzieller Spielraum ist im Grunde überhaupt keiner vorhanden.
Daniel, vielen herzlichen Dank für die Information. Grüße in den Norden nach Bremen. Und Bremen, du hast doch einen Kandidat?
Bremen wird uns morgen am Deadline Day begleiten. Was wir sagen können, sie suchen händeringend einen Innenverteidiger. Mhm. Und sie suchen noch was für die Offensive, aber es soll nach Möglichkeit eine Leihe sein.
Bei der Gelegenheit, was ist morgen geplant am Deadline Day?
Alles. Alles, was man sich vorstellen kann. Ab 9 Uhr geht's rund. Ab 18 Uhr dürfen wir hier in dieses große, wunderbare Studio einziehen. Das ist morgen die Kirsche auf einer langen Januartorte. Das war ein intensiver Monat. Ich freue mich vor allem morgen auf die Gäste. Wir haben geile Gäste morgen. Wir haben Klinsmann, wir haben Füllkrug, wir haben Buschi, wir haben Wollfuß, wir haben Kevin Müller aus Schalke, wir haben Sebastian Kehl. Wir haben wirklich morgen tolle Gäste, tolle Interviewpartner. Wir versuchen jetzt noch Arne Meyer und Paul Dardai aus Ungarn zu bekommen. Darauf freue ich mich und das wird morgen ein Erlebnis. Und wer Zeit hat, schaltet um 9 ein und geht um 22 Uhr mit uns ins Bett.
Glaubst du, dass morgen
noch... Lacht, du bist auch morgen dabei.
Glaubst du, dass morgen noch ein ganz großer Transfer fällt? Bundesliga oder auch international?
Ja, schauen wir mal. Also ich habe irgendwie im Blut, dass was ganz Verrücktes passiert. Die Frankfurter, mal wieder die Frankfurter, die werden morgen irgendwas Verrücktes machen. Und am Ende kommt wahrscheinlich Raheem Sterling mit der Boeing angeflogen aus London und landet in Frankfurt. Keine Ahnung. Die Frankfurter, der Grösche wird morgen wieder irgendwas machen. Der Deadline Day, das ist ja sein Lieblingstag im Kalenderjahr. Union Berlin kauft vielleicht auch jemanden. Schauen wir gleich mal.
Das besprechen wir gleich. Was war denn dein verrücktestes Erlebnis am Deadline Day? Jetzt kannst du es ja verraten.
Ja, es ist noch gar nicht so lange her, Robin Gosens. Wir haben am letzten Tag, das war ein Freitag, haben wir zu Hause gegen St. Pauli gespielt, unser erstes Heimspiel. Und am Nachmittag, 15, 16 Uhr so ungefähr, war es eigentlich noch so, dass es klar war, dass er nicht geht. Und dann wollte ich mich gerade aufs Zimmer zurückziehen, kriege einen Anruf von Robin, dass jetzt er doch entschieden hat, nach Florenz zu gehen, er das unbedingt machen will. Und wir hatten im Prinzip 1,5 bis 2 Stunden Zeit, ein weißes Blatt Papier zu füllen mit einem Vertrag, mit einer gewissen Problematik am Spieltag zu Hause. Das war schon herausfordernd, muss man sagen. Ja.
Okay, aber ihr habt es gemeistert.
Ja. Ich möchte einen Halbsatz erwähnen. Horst Held hat die größte Prognose aller Zeiten aufgestellt. Zum Start des ISCO-Tages saß Horst mit mir im Studio und wir wussten, okay, hier, ISCO fliegt ein und bam, wir waren schon völlig on fire. Und Horst Held hat morgens in der Seelenruhe bei so einem Kaffee im Studio gesagt, Männer, passt mal auf, solange der hier nicht unterschrieben hat, glaube ich an den ISCO-Transfer überhaupt gar nicht.
ISCO Union Berlin hat nachher nicht funktioniert. Und Horst war noch nicht in Funktion bei Union Berlin. Genau. Das muss man auch sagen. Gut, also da passieren verrückte Dinge. Verrückte Dinge geschahen gestern auch im Hamburger Volksparkstadion. Denn der HSV bot den Bayern Paroli. Es war tatsächlich ein spektakuläres, es war ein mitreißendes Spiel. Und wir werden gleich darüber sprechen. Bei Sky90, die Fußballdebatte. So, kleine Anmerkung noch, wir sind zurück bei Sky90. Horst hat mal Friedhelm Funkel damals geholt, das hat funktioniert. Und wir lassen das jetzt einfach mal so alle auf uns wirken und fragen nach bei Laura. Wie steht's bei Dortmund gegen Heidenheim? Die Dortmunder haben ja die Möglichkeit, bis auf 6 Punkte an den FC Bayern heranzurücken.
Riesenchance da wieder für Spannung zu sorgen im Meisterschaftskampf. Er sah tatsächlich auch erst so aus, als würden sie das souverän runterspielen. Waldemar Anton, frisch genesen, wieder mit am Start mit dem 1:0, war in der 44. Minute. Dann gab es aber eine lange Nachspielzeit und Julian Nihus hat tatsächlich in 45 plus 5 noch den Ausgleich gemacht. Also mal sehen, wie sie das über die Bühne bringen, nach dem Auftritt unter der Woche ja auch durchaus spannend.
Ja, wäre ja gar nicht auszudenken, wenn Borussia Dortmund diese Chance jetzt liegen ließe, auf die Bayern heranzukommen an diese 6 Punkte. Gestern hieß es vor dem Spiel HSV gegen Bayern häufig eigentlich nur, wie hoch Ne? Also wie hoch werden die Bayern das gewinnen? Aber es kam anders. Es war fast wie in den guten alten Zeiten, Stefan Graf. Es war zumindest für einen Nachmittag ein Duell auf Augenhöhe.
Endlich, endlich, endlich sind wir mit dem Topspiel mal wieder in Hamburg.
Wir wurden damit konfrontiert, ist die Liga zu langweilig.
Es geht hinaus in den Volkspark.
Wir haben nie gesagt, dass die Bundesliga leicht ist.
Vorfreude auf einen magischen Abend.
Wir haben immer gesagt, es ist ein hartes Stück Arbeit. Die Ergebnisse am Ende sehen oder sahen leicht aus. Und jetzt ist es gerade so, dass eben Fehler von uns bestraft werden. Gegen Augsburg, wo wir führen, dann eben nicht so fertig gespielt zu haben.
Unfassbar! Augsburg dreht das Spiel.
Heute wieder gegen extrem große Widerstände.
Moa im falsche Seite, eigentlich wieder Campando.
Ein Schiedsrichter, der etwas überfordert war aus meiner Sicht.
Oh, und jetzt gibt er wieder. Neuer tanzt und schreit. Und Vieira macht ihn! Hamburg führt!
Warum war es so kompliziert für die Bayern?
Weil Fußball immer kompliziert ist. Es geht einfach darum, dass meine Jungs gekämpft haben. Das lasse ich keine wegnehmen.
Und hey, 1-1. Oh ja, sehr, sehr gut gespielt. Sehr, sehr gut gespielt. Bayern führt, Luis Diaz.
Am Ende wussten wir, dass das ein schwieriges Auswärtsspiel war. Die Jungs haben jetzt 7 Spiele in 20 Tagen inkassiert.
Es war extrem intensiv, mit Champions League mit dabei, Bundesliga gleich tough gestartet. Und das ist jetzt gerade eine Phase, da müssen wir mal durch, da müssen wir uns auch stellen. Natürlich ist es so, dass wir hinten zu viel zulassen.
Gute Flanke! Vucevic vorne! 2-2!
Ich genieße jede Sekunde hier beim HSV. Vielleicht wäre der Abend noch magischer geworden, wenn wir tatsächlich noch gewonnen hätten. Aber am Ende ist es ein Punkt gegen eine der besten Mannschaften Europas. Hat euch das der Trainer nach dem Spiel gesagt? Er hat gesagt, dass wir unglaublich gespielt haben. So müssen wir weitermachen.
Ich habe totales Respekt für die Gegner. Aber wenn es 16 Minuten Additional Time gibt, dann ist was passiert im Spiel.
Dann geht es um Handspiel. Keine Elfmeter. Ich finde es richtig. Ein Böchner fällt. Es gibt Freistoß für den HSV.
Ich glaube trotzdem, dass es ein gutes Spiel war für die Bundesliga, weil die Intensität war von beiden Mannschaften da.
Also der Trend macht Ihnen keine Sorgen?
Aber Sie sind ganz schnell mit Trends. Also ich habe noch, keine Statistiken gesehen, die vor zwei Spielen einen Trend entscheidet. Und trotzdem akzeptiere ich das. Wir haben nicht gewonnen. Es ist Bayern München. Und dann werden wir machen, was wir immer machen und reagieren auf den Platz.
Also da war viel drin gestern, die Bayern waren gereizt. Hast du dem HSV so einen Auftritt zugetraut?
Nee, hätte ich nicht. Das war ein wilder Kampf, Leidenschaft und Gratulation an den HSV. Freut mich natürlich, dass so ein Verein da so punktet. Aber man muss auch sagen, Bayern baut jetzt gerade wieder was Neues zusammen. In der Phase hat der HSV den Verein erwischt. Letzte Woche haben sie gegen Augsburg verloren. Und auch gestern war das jetzt kein Spiel, wo der Außenseiter durch 3 Konter 2 Tore schießt und den Strafraum dann hinten zumacht, sondern HSV hat mitgespielt, wie auch Augsburg schon. Und das fällt schon auf, dass man jetzt gegen Bayern wieder zu Spielanteilen bekommt, zu Chancen kommt.
Woran liegt das nach deiner Meinung?
Ja, mein Eindruck ist, dass Vincent Kompany jetzt wieder die Mannschaft neu zusammenbastelt. Das war in der Hinrunde ja, ging das alles auf. Er hatte eine Elf zusammen mit einer klaren Hierarchie. Vielleicht hier und da mal ein Wechsel, aber die haben sich so gut eingespielt, dass sie quasi durchmarschiert sind. Jetzt ist eine neue Situation. Es kommen Spieler zurück, die vielleicht noch nicht so fit sind. Musiala und Davis. Conny Leimer fehlt. Hätte man jetzt vielleicht auch vor ein, zwei Jahren nicht gedacht, dass man das so sagen würde, dass seine Intensität da vermisst wird. Und Kompanie hat jetzt...
Conny Leimer ist so ein Spieler, dessen Wert immer dann besonders klar wird, wenn er nicht dabei ist. Das offenbar. Hat man früher unter anderem über Guido Buchwald gesagt.
Ja. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob das wieder diese Bastelarbeiten wieder zum selben Ergebnis führen.
Ich sitze jetzt seit 4 Jahren hier bei dir, gleicher Zeitpunkt. Ich sage dir immer das Gleiche, die Bayern-Saison startet jetzt. Es ist egal, ob die ein Torverhältnis haben von 80-20 im September. Die Bayern-Saison geht schon immer Ende Januar, Anfang Februar los. Und ich bin gespannt, ob sich die
Das wäre aber jetzt eine schlechte Nachricht, denn der Rückrundenstart sieht jetzt als Ergebnis vor, 1 Punkt aus 2 Spielen.
Richtig, wenn Dortmund gewinnt, es sind nur noch 6. Für uns als Bundesliga-Fans wäre das, finde ich, spannend. Ich bin auch davon überzeugt, Bayern wird Meister. Aber ich glaube schon, dass sich der Kader, dessen Größe ja in der Hinrunde gelobt wurde, weil eben Talente wie Lennart Kahl sich entwickeln konnten, gelobt wurde, er wird jetzt an Grenzen stoßen. Und sie hatten in der letzten Woche eine Phase, da haben 4 Rechtsverteidiger gefehlt. Verletzungsbedingt, erkältungsbedingt, das kann passieren. Aber der Kader kann das nicht auffangen. Sie haben eine Dreifachbelastung. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Das geht ja immer ein bisschen unter. Die Bayern spielen ja Manndeckung. Die Bayern spielen sehr, sehr oft Manndeckung. Und ich glaube schon, dass sich der eine oder andere, der das durchblickt hat, etwas besser darauf einstellen kann. Aber ich bleibe dabei. Die Defensive der Bayern ist die große Achillesferse dieser Mannschaft. Und die Bayern müssen meiner Meinung nach vor allem in die Defensive investieren im kommenden Sommer.
Ihr habt ja auch, oder habt es auch hinbekommen, die Bayern zu ärgern. Wie sind die verwundbar?
Naja, in der Tat ist es so, dass du nahezu fehlerlos sein musst. Klar. In deinem eigenen Spiel. Das ist die Grundvoraussetzung. Du brauchst ganz viel Glück an dem Tag. Das ist die zweite Voraussetzung. Und du musst dieses tatsächliche Spiel Mann gegen Mann über den ganzen Platz musst du halt in dich dem stellen und das haben wir auch versucht und natürlich halt auch Phasen gehabt, wo wir uns tatsächlich einigeln, um alles zu verteidigen, was möglich ist. Aber wir hatten sie auch in einer Phase, wo sie vielleicht mental zum Ende des Jahres schon halt nicht mehr so gut drauf gewesen sind. Ich glaube, es ist immer wichtig oder entscheidend, um gegen Bayern zu punkten. Das gefällt mir natürlich gar nicht, dass Hamburg gepunktet hat und Augsburg gewonnen hat, muss ich auch dazu sagen. Aber es ist entscheidend, wann du auf die triffst. Und momentan scheint eine Phase zu sein, wo man gut Punkte holen kann.
Die Bayern haben sich gestern ziemlich über den Schiedsrichter geärgert. Schauen wir mal so 1, 2 Szenen exemplarisch an. Also gab es zunächst die den Elfmeter gegen die Bayern durch einen Foul von Kimmich oder durch ein Einsteigen von Kimmich, dann ist eben die Frage, ist das ein strafbares Foul gewesen, Didi? Im zweiten Versuch sieht man, dass Kimmich noch mal so einmal so nachhakt und Remberg nimmt es dann sehr dankend entgegen. Wie siehst du es?
Ich weiß gar nicht, ob er ihn überhaupt berührt. Also, für mich ist das kein Elfmeter. Mhm.
Kein Elfmeter, aber ein schöner Stockfehler von Kimmich.
Warum kein Elfmeter? Also das ist doch...
Also für mich auch...
Glasklare Elfmeter, meiner Meinung nach.
Also man sieht wirklich jetzt in diesem Bildszene nicht, dass er ihn wirklich berührt. Und vor allen Dingen so, wie er fällt, hat das dann mit möglicherweise Tritt überhaupt nichts zu tun. Also muss man schauen, wie er fällt, nachdem er angeblich berührt wurde. Also um Gottes Willen. Also wenn...
Also ich würde schon sagen, dass da eine Berührung dann zu erkennen ist. Man kann darüber streiten, ob das Elfmeter ist, aber die Berührung, würde ich sagen, kann man erkennen, respektive zu 99% erahnen.
Ich weiß jetzt nicht, ob man das erste oder das zweite Mal trifft, aber das ist im 16er, das ist ein Bereich, wo natürlich mehr Beine sind als im Mittelkreis normal. Und er mag ihn ja, ist ja nicht hundertprozentig aufzuhören, aber ist die Berührung ursächlich für den Sturz? Und das ist ein ganz klares Nein. Und deswegen verstehe ich die Bayern schon, wenn sie sich da aufregen. Und aber das ist ja das große Problem.
Ich würde gerne einmal
dazu hören. Da ist der Kontakt und der Videoassistent schaut sich das an und sagt, oh, da war vielleicht Kontakt oder Kontakt. Keine klare Fehlentscheidung. Und das ist doch das Problem des Videobeweises.
Gut, das Flugverhalten von einem Sechser wie Remberg ist ein anderes Flugverhalten wie ein Stürmer. Ja, also für mich ist das ein ganz klarer Elfmeter. Und wenn der auf der anderen Seite passiert bei dieser Szene, hui, ich glaube, da hätten die Bayern in 19 von 20 Fällen auch einen Elfmeter für sich bekommen.
Es ging im Übrigen, ich habe gestern Kompanie interviewt, nicht nur um die einzelnen Entscheidungen, sondern um die Spielleitung des Unparteiischen insgesamt. Aber wir können ja nochmal auf eine andere Situation werfen. Dann umgekehrt im Strafraum des HSV gab es beispielsweise einen Schubser, über der zumindest auch diskutabel war. Horst, also hier ist die Situation in der Entstehung. wäre aus deiner Sicht, gleich sehen wir das noch ein bisschen besser, da ein Elfmeter angebracht gewesen. Da ist der Schubser gewesen. Didi lacht.
Jetzt muss ich noch mal sehen, jetzt.
Der hat die Hände an seinem Rücken, der hat ihn nicht geschubst, der hat die Hände am Rücken.
Also kein Schubser.
Ich war jetzt nicht für mich zu erkennen. Nee. Ich kann das jetzt nicht beurteilen.
Okay,
gut. Ich müsste näher am Fernseher sein.
Okay, gut. Also jetzt sind wir noch mal, jetzt schauen wir noch mal drauf, aber ich glaube, danach können wir es dann auch. Also da gab es schon eine Berührung, ob man das jetzt Schubser nennt oder nicht.
Also wenn er
schon viel Kraft.
Ich würde es mal so sagen, wenn er ihn tatsächlich so geschubst. Ja, das Problem ist halt natürlich, was soll jetzt der Bayern-Spieler, der kann sich gar nicht darauf vorbereiten. Mhm. Ja, und weil das passiert hinter seinem Rücken, egal wie fest er dann drückt, aber er schubst ihn halt so weg, dass er halt den Halt verliert. Und das ist eigentlich tatsächlich eine diskutabel.
Siehst du, jetzt hast du mich gerettet, Horst. Okay, also viele Situationen, die man diskutieren kann, ob der Schiedsrichter jetzt völlig daneben lag, würde ich anzweifeln. Ob alles ganz glücklich war, kann man auch streiten. Schauen wir auf eine spannende Personalie, die es beim HSV gab. Unschön, Dompe, alkoholisiert, der eigentlich sehr, sehr wichtige Stürmer des HSV, alkoholisiert, Auto gefahren, 1,4 Promille. Danach hat er sich dann noch einen E-Scooter genommen, ist nochmal losgefahren. Das war dann ehrlicherweise doppelt doof. Also anders kann man das nun wirklich nicht nennen. Und deswegen war er gestern suspendiert für das Spiel. Und die Frage an Erik Huber, Vorstand des HSV, wie geht es weiter mit ihm?
Wird Dompe beim HSV bleiben oder werden Sie da möglicherweise ganz hart durchgreifen im Sinne einer Trennung?
Ja, die Woche war schon emotional. Ne? Also war nicht zu akzeptieren, dass das Fehlverhalten ist einer unserer Spieler. Auf die Jungs passen wir immer auf. Wir wissen, was wir an Jean-Luc haben. Nichtsdestotrotz, aus Fehler muss man lernen. Und deswegen haben wir das auch genauso formuliert, in aller Klarheit. Der Trainer hat es so gesagt. Keiner ist größer als der Verein und wann kann man das besser merken als heute? Wir werden uns da die Tage eng beraten, aber erst jetzt gucken wir mal noch, was wir bis Montag machen können.
Bleibt die Tür für ihn auf?
Ja, die Tür bleibt auf und das schauen wir uns jetzt auch an, wie der Spieler sich verhält.
Wie sehr ist der HSV durchgeschüttelt worden von der Causa Stefan Kuntz?
Ach, wir sind nicht durchgeschüttelt worden. Das ist natürlich eine Thematik, die für alle Betroffenen nicht schön ist in den Medien. Dennoch, wir sind handlungsfähig. Der Aufsichtsrat hat es auf den Punkt gebracht. Intern ist es tatsächlich auch kein Thema mehr. Die Transferperiode würde ich jetzt sagen. Stefan hat vorher Sebastian Dirscher und Klaus Costa volles Vertrauen geschenkt. Wir sind beide da. Die arbeiten Tag und Nacht. Und bis Montag wird uns auch noch was einfallen.
Konzentrieren wir uns auf die Fragestellung Dompe. Dortmund liegt übrigens 1-2 zurück jetzt gegen Heidenheim. Wir haben das Spiel weiterhin im Blick. Wie ist es für einen Manager, Horst? Also es gibt ein Fehlverhalten, ein klares Fehlverhalten. Arbeitsrechtlich ist das jetzt nicht ganz so leicht. Das führt jetzt möglicherweise zu weit. Aber ein reiner Rauswurf aufgrund dieses Fehlverhaltens wäre schwierig. Was kann man als Verein dann tun, damit man auch klar macht, wir dulden das nicht, zumal Dompe sich vor 2-3 Jahren schon mal etwas hat zu Schulden kommen lassen?
Ja, genauso wie der HSV das jetzt geregelt hat. Ja, eine Suspendierung, die dann am Ende vom Tag kurzfristig ausfallen kann, halt über einen gewissen Zeitpunkt, halt aber auch vielleicht sogar das Transferfenster zu nutzen. Also alles ist möglich, erstmal konsequent gehandelt, egal gegen wen man spielt. Fehlverhalten, dann dementsprechend halt auch so abzuarbeiten. Ja, weil am Ende vom Tag ist das natürlich auch ein völliges Unding, sowas zu machen.
Ja, ich finde auch, dass der HSV das richtig tut. Will man natürlich nicht haben, ne? Aber
Es gibt in Hamburg, gab es durchaus Stimmen, die gefordert haben, also medial, sich ganz von Dompe zu trennen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, auch Fans, die dem durchaus hätten was abgewinnen können. Auf der anderen Seite sein sportlicher Wert, das ist auch eine Überlegung, die legitim ist, natürlich sehr hoch.
Ja, so streng kenne ich die Hanseaten gar nicht. Vielleicht kann man die Tür da auflassen, das finde ich schon korrekt, ja.
Du kannst ihn ja nicht suspendieren. Der Spieler hat ja einen Marktwert. Also du kannst ihn ja nicht suspendieren. Der hat einen Marktwert von, ich weiß nicht, zwischen 2 und 5 Millionen. Der Plätti weiß das besser wie ich. Und deswegen macht das ja gar keinen Sinn, so einen Spieler jetzt zu, den Vertrag aufzulösen, ihn rauszuschmeißen, weil du natürlich auf dein eigenes Geld losgehst. Also wenn natürlich Stimmen gibt,
dass man sich trennen soll, dann verstehe ich das. Auf der anderen Seite ist es ein sehr wertvoller Spieler. Den hätten die Hamburger wahrscheinlich gestern gut gebrauchen können. Wobei man sagen muss, jetzt die Causa Kunz und auch mit Dompe in Sachen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sind sie absolut Bundesliga-tauglich. Also da muss ich sagen, wie sie das gehandelt haben und gemacht haben, das war hervorragend. Ja. Und es ist natürlich für den Trainer auch, ja, der hat gesagt, es ist egal, wer es ist, gegen wen es geht. Der hätte ihn auch gerne gehabt gestern. Ja, aber die haben gesagt, nee, der muss bestraft werden, sanktioniert, weil wir müssen zeigen, für was wir stehen, was für Werte wir hier vorfinden wollen und von den Spielern erwarten. Deswegen haben sie das super gemacht. Ich würde mich freuen, wenn er da bleibt. Aber natürlich, wie du sagst, es ist das zweite Mal. Ich verstehe auch, wenn der Verein sagt, wir würden gern den Spieler abgeben, nur dann musst du jetzt innerhalb von 24 oder 72 Stunden musst du jetzt jemanden finden, der den Spieler nimmt. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Deswegen
ich hatte ehrlich gesagt nicht unbedingt den Eindruck gestern. Ich glaube, der HSV, deswegen hat er auch gesagt, die Tür bleibt auf. Mal schauen, das wird vermutlich auf eine hohe Geldstrafe hinauslaufen, Horst. Aber wir wollen die Bayern noch besprechen. Okay. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Bevor wir über Upamecano sprechen und die Vertragsangelegenheit, ist der aktuelle Trend etwas, was den Bayern Sorgen machen sollte?
Ja, also wenn du natürlich gegen zwei Abstiegskandidaten spielst und tatsächlich beide dazu zweimal führst und einen Punkt holst, dann ist das natürlich nicht zufriedenstellend. Ja, jetzt kann es natürlich sein, dass die Dortmunder nicht in der Lage sind, das zu nutzen. Es könnte sein, dass du sogar noch einen Punkt gewinnst an diesem Wochenende. Aber das ist natürlich nicht der Anspruch, weil es kommen größere Aufgaben. Jetzt kommt dann Bremen, Frankfurt mit neuen Trainern, Hoffenheim, Dortmund, Leipzig im Pokal, dann geht die Champions League weiter. Und da musst du halt schauen, dass du in der richtigen Form bist, wenn dann Dortmund oder Leverkusen, gehe ich davon aus, in der Champions League kommen. Und dass sie mal verlieren, war klar, dass sie in Hamburg, dass man da unentschieden spielen kann. Die Hamburger haben das super gemacht, ist auch klar. Nur, sie sind ja, ich habe das ja schon mal thematisiert, im Herbst sind sie unheimlich viel gelaufen. Und ich habe halt das Gefühl,
warum hast du denn den Eindruck, ich habe dich so zitiert, dass nach Paris, nach diesem großen Sieg in der Champions League, sich etwas verändert hat? Das war Anfang November.
Ja, ich hatte das Gefühl, dass sie allen zeigen wollen, wir sind die beste Mannschaft in Europa. Und das hat wahrscheinlich nach dem Spiel, haben die meisten auch gesagt und das haben sie gezeigt, dass sie gesagt haben, nach Paris zu fahren und die Pariser so zu schlagen, mit einem Mann weniger, das war stark. Und danach, muss man ganz klar sagen, haben sie, ich weiß gar nicht, 15, 16 Spiele gehabt, waren, glaube ich, in der Hälfte der Spiele waren sie im Rückstand und haben nicht denselben Fußball gespielt. Und sie haben einen sehr intensiven Fußball gespielt, sind oft bei hohen Siegen auch mehr gelaufen als der Gegner. Und ich hatte das Gefühl, dass jetzt die letzten 2-3 Wochen, da hätten sie vielleicht noch mal einen Meter mehr machen müssen. Und vielleicht konnten sie nicht, weil die Hamburger sind gestern, glaube ich, das erste Mal seit langer Zeit, dass der Gegner mehr gelaufen ist wie die Bayern. Und wie das jetzt weitergeht, das werden wir sehen. Aber natürlich, wenn du zwei solche Spiele hast gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, dass der eine oder andere sich nicht ganz sicher ist, was die nächsten Wochen zu erwarten ist, ist, glaube ich, auch klar.
Ja, ich glaube dennoch, dass die Bayern Meister werden. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass der Fokus in dieser Saison volle Kanone auf der Champions League liegt. Das merkt man einfach, wenn man mit den Protagonisten spricht, wenn man mit ihnen telefoniert, wenn man auch mit den Spielern in Kontakt ist, die sind total gewillt, die Champions League zu gewinnen und nach vielen, vielen Jahren der Abstinenz, ich glaube, es sind 5 Jahre jetzt in Folge, mal wieder in den DFB-Pokal einzuziehen. Und ich glaube, dass das Polster, das sie hatten, ja, das macht dich natürlich auch ein Stück weit...
Bisschen verleitet.
Ja, es verleitet dich so ein bisschen zur inneren Ruhe. Und es war natürlich bei Bayern jetzt alles sehr feudal. Und ich glaube, diese Schüsse kommen jetzt zur richtigen Zeit und die Bayern werden wieder marschieren.
Also man darf auch nicht vergessen, die Bayern hatten durchaus die Möglichkeit, gestern das Spiel auch zu gewinnen. Der HSV hatte auch seine Chancen, aber es war jetzt nicht so, dass die Bayern da sozusagen chancenlos gewesen wären auf einen Erfolg. Und sie sind Stand jetzt immer noch wie viele Punkte vor? 8, ne, würde ich jetzt sagen.
Ja, jetzt gerade.
Dortmund liegt zurück. 9 sogar, genau. 9 wären sie vor. So, und jetzt aber Upamecano, Laura. Was sagen denn die Fans zu dieser komplizierten Vertragsangelegenheit?
Ja, es gestaltet sich kompliziert und es zieht sich vor allem wahnsinnig lange jetzt schon. Ist noch mal ein bisschen mehr Schärfe reingekommen in die ganze Geschichte, weil dieses Thema Deadline ja die ganze Zeit rumwabert. Und Max Eberl, der Sportvorstand, hat gestern für seine Verhältnisse dann noch mal ein bisschen auf die Tube gedrückt.
Wann geht's mal in die andere Richtung? Wann sagt mal so ein Spieler so, meine Wertschätzung wäre jetzt, dass ich euch ja oder nein gebe oder das zügig entscheide?
Ich weiß, dass ihr fragt und ihr müsst fragen, wie dann die Kommunikation tatsächlich bei uns ist, untereinander. Das ist bei uns natürlich ist es so, das ist ja auch völlig klar, jetzt muss irgendwann auch eine Entscheidung her.
Heißt in Tagen?
Jetzt muss irgendwann eine Entscheidung her.
Also jetzt muss dann irgendwann eine Entscheidung her. Seit 2021 ist er da und die Fans nehmen ihm das, wenn man zumindest die Posts liest, unter dem, was wir da auf Social Media gemacht haben, echt übel. Also leider macht sein Berater ihn kirre, das Thema auch schon angesprochen. Ist er da gut beraten oder zu scharf? Schade, er soll sich Kimmich als Vorbild nehmen, heißt es unter anderem. Dann, ja, da hängt natürlich eine Dominosteinkette dran. Schlotterbeck wartet nicht mehr lang, steht auch noch mit dabei. Keine Bekenntnis zum FCB und nur aufs Geld aufzunehmen. Aus solche Spieler will ich nicht bei unserem FC Bayern. Weiter heißt es einfach nur undankbar, wenn man auch überlegt, wie viele Spiele er Bayern gekostet hat, da irgendwie Bezug nimmt auf den ein oder anderen Lapsus, den er immer mal wieder drin hatte. Und ganz interessant, nach der Partie gegen den HSV, weg mit dem und mal über Vuskovic nachdenken.
Ja, das ist ja auch keine ganz neue Überlegung. Davon hört man dann immer wieder mal. Aber ich würde zunächst gerne bei Upamecano bleiben. Kimmich hat ihm übrigens auch sich Zeit genommen, um dann den Vertrag final zu unterschreiben. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir hier darüber gesprochen haben, wann das denn jetzt soweit ist. Jetzt nochmal du, Plätti. Was sagt dein Telefon in den letzten 30
Minuten? Das ist gerade abgestürzt. Ich habe gerade kurz
getwittert. Oh, das ist schlecht.
Das sagt übrigens, dass Brian Saragossa sich gerade mit der AS Roma geeinigt hat. Die Bestätigung haben wir gerade bekommen. Also den gibt's noch, hat bei Bayern einen Vertrag. Wechselt von Celta Vigo nach Rom. Upamecano hat so ein bisschen nicht das Schlotterbeck-Problem, sondern Upamecano und Schlotterbeck haben ein Schicksal, das sie teilen. Denn für den Sommer haben wir eine Konstellation, die es so noch nicht gab. Denn der Innenverteidigermarkt, der wird unglaublich spannend. Bei Real Madrid werden 2 bis 3 Positionen
frei. Ich mache es jetzt mal einfacher, weil jetzt möchte ich gerne einfach... Warum unterschreibt der nicht nach deiner Einschätzung?
Das will ich gerade erklären. Weil er zockt. Weil sie zocken. Weil der Innenverteidiger...
Aber er zockt ja schon sehr lange.
Nein, sie zocken auf den Dominostein. Und der Dominostein ist noch nicht gefallen. Die Dominosteine lösen aus Real Madrid und Liverpool.
Das heißt, wenn er die Chance hätte, zu Real Madrid zu gehen, würde er da hingehen?
Das ist der Grund. Bei Real Madrid gibt es noch keine Entscheidung. Bei Rüdiger, bei Militao und bei Alaba. Da werden 2 von 3 Innenverteidigerpositionen frei, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Bei Liverpool werden möglicherweise 1 Position frei. Konaté, ja, nein. Van Dijk, ja, nein. Und beide, Schlotterbeck und Upamecano, zocken auf diese Dominosteine. Der Schlotterbeck steht letzte Woche bei Sky und sagt, also irgendwann bis zum Sommer werde ich mich entscheiden. Da sind sie bei Dortmund hinten von der Tribüne gefallen, weil bis zum Sommer wird er nicht Zeit bekommen. Warum will er bis zum Sommer Zeit haben? Weil sich Liverpool und Real erst sehr, sehr spät entscheiden wird.
Das heißt, Schlotterbeck zockt nach deiner Einschätzung auf, lass mich bitte sagen, Liverpool und Real oder darauf, dass Upamecano dorthin geht und dann bei Bayern was frei wird?
Auch. Schlotterbeck zockt auch auf die Bayern. Davon bin ich volle Kanne überzeugt, weil die Bayern alle Informationen gesammelt haben zu Schlotterbeck. Bayern wiederum kann bei Schlotterbeck erst aktiv werden mit dem Ablösevolumen, wenn Upamecano gehen sollte.
Mir gefällt das Wort zockt in diesem Zusammenhang nicht wirklich. Ich bin ja auch Teil dessen.
Ich ziehe zurück, sage spekuliert darauf.
Genau, ich glaube, das ist erstmal das legitime Recht eines jeden.
Guter Punkt, völlig in Ordnung.
Zu entscheiden, wo seine Zukunft hingeht. Und ich glaube, messbar ist Vereinsverantwortliche, ist der Spieler eigentlich noch, bringt eigentlich noch seine Leistung. Ich glaube, es steht außer Zweifel, dass er in den letzten Wochen, Monaten, ihr könnt das besser beurteilen als ich, aber immer, wenn er gespielt hat, nahezu top gespielt hat.
Redest du von Upamecano oder Schlotterbeck?
Ich rede jetzt von
Upamecano. Der Unterschied ist ja, Schlotterbeck hat noch Vertrag bis 2027. Es ist völlig legitim, dass er sagt, bis zum Sommer noch zu warten.
Genau, also es ist erstmal sein gutes Recht zu überlegen, wie sieht seine Zukunft aus. Und solange ist dem FC Bayern absolut okay ist. Und Max hat ja gerade gesagt, dass jetzt bald eine Entscheidung herbeigeführt werden muss. Und im Grunde geben die beiden Parteien das Tempo vor. Ja, das Paket liegt auf dem Tisch. Er kann sich das überlegen. Wenn es Bayern zu viel wird, ziehen sie es zurück. Genau das ist das Momentum jetzt gerade. Und deswegen finde ich schon richtig und wichtig, sagen, die beiden Parteien entscheiden, wann es zu Ende ist. Die beiden Parteien entscheiden halt auch, wie lange man sich Zeit nehmen kann. Das wird natürlich medial begleitet. Das ist auch absolut in Ordnung. Es ist ja spannend. Aber wir müssen aufpassen, dass ein Spieler schon auch noch das Recht haben darf, zu entscheiden, wo seine Zukunft hin ist. Und das hat nichts mit Zocken zu tun, sondern er prüft einfach legitim den Markt, wie Bayern auch entschieden hat, dass Goretzka keinen Vertrag mehr bekommt. Auch das ist ja das legitime Recht des Vereins. Und genau so muss man das halt auch in die andere Richtung sehen.
Trotzdem scheint sich ja Uli Hoeneß zu ärgern. Er ist im Kicker entsprechend zitiert worden.
Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass es richtig ist, nur weil er sich ärgert.
Nein, nein,
ja?
Aber das heißt, also, dass es verschiedene Blickweisen auf ein und dieselbe Sache gibt. Glaubst du, dass Hoeneß am Ende sozusagen Druck auf die operative Führung auslöst, in dem Sinne, dass er sagt, da ist tatsächlich jetzt Schluss und wir ziehen ein Angebot zurück, was auch legitim wäre.
Genau, es ist ja alles.
Also wenn man mal zurückgeht, im März war man sich schon fast einig. Ja, das geht jetzt schon fast ein Jahr. Im März war man sich fast einig und da hätten wir den für sehr viel weniger Geld bekommen. Dann hat man Musiala und Davis vor ihm verlängert. Dann hat er mitbekommen, was die Gehalt bekommen, Handgeld bekommen. Dann hat er gesagt, nee, ich will mehr Geld. Dann waren wir im Mai nochmal so weit. Dann hat man während der Club-WM gesagt, es gibt keine Verhandlung, bis das Transferfenster zu Ende ist, bis September. So, dann hat man wieder verhandelt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, der Junge hat gut gespielt die letzten Monate oder das letzte Jahr. Nur der hat gefühlt, als er kam in jede Woche, jedes Spiel hat einen Fehler gemacht. Und jetzt laufen ihm die Bayern, wo im März war man sich schon einig. Da ging es nur um Kleinigkeiten. Deswegen würde ich mal in Frage stellen, Blätti, ob der Aufsichtsrat so zufrieden ist mit den Herrn Eberl und Freund, was sie gemacht haben beim Upamecano. Jetzt im Anfang Februar läuft man dem Upamecano hinterher, dass er einen Vertrag unterschreibt für 20 Millionen im Jahr und möglicherweise 20. Das heißt, der wird über die Laufzeit 25 Millionen verdienen. Ja, das verdient der Van Dijk in Liverpool nicht. Und der Maldini ist er nicht. Ja, und das ist ein Spieler, der, als er kam, wo nach zwei Jahren alle gesagt haben, bitte verkauft den wieder, der kann das nicht. Ja, und das muss man sich mal vorstellen, dass der Verein im März fast eine Einigung oder eine Einigung hatte. Dann hat er mitbekommen, was die anderen verdienen. Jetzt sind wir ein Jahr später und jetzt muss man fast das Doppelte bezahlen und muss ihm hinterherlaufen. Und ich glaube, das zeigt im Moment die Machtlosigkeit des FC Bayern. Es sind viele Sachen passiert im letzten Sommer, wo sie keinen Einfluss darauf hatten, wo andere die Entscheidung für die Bayern getroffen haben. Und jetzt sind sie wieder soweit.
Mein Bauchgefühl ist auch, das kann Horst besser bestätigen, dass die Spieler, das ist ein Gefühl, mehr und mehr die Macht und die Kontrolle bekommen über die Vereine. Ich weiß nicht, ob es vielleicht...
Der Verein gibt sie ihnen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es jetzt an der Größe liegt der Vereine, weil je größer die Vereine, umso größer sind natürlich auch die Summen, über die gesprochen wird. Ich sehe die Bayern schon aktuell in einer ordentlichen Position. Du kannst ihn verlängern. Ich finde übrigens das Vertragsangebot übertrieben. Für mich ist Upamecano ein sehr guter Innenverteidiger, aber er gehört für mich nicht zu den Top 5 auf der Welt. Da sehe ich andere. Das ist meine persönliche Meinung, weil er auch zu fehleranfällig ist. Und vor einem Jahr haben wir uns darüber unterhalten, dass er in Barcelona auch noch mit Böcke gerissen hat. Also ich finde das...
Gut, aber jetzt ist jetzt, er hat eine stabile Saison hinter sich. Aber hast du gesagt, dass die Bayern, also dass es am Ende doch zusammenkommt. Warum?
Weil es ein unglaubliches Angebot ist. Und wenn es ihm nicht gefällt, dann haut er im nächsten Sommer ab. Und das ist ja eine 0-0-Rechnung. Also, dass sie ihm überhaupt auch in Aussicht stellen, eine Ausstiegsklausel zu bekommen. Wenn das jetzt zur Regelmäßigkeit wird bei Bayern, das ist das, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen bekomme. Weil das war Bayern bis vor 3-4 Jahren nicht. Aber sie kommen eben nicht mehr drumherum. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Zock fand ich übrigens nicht negativ. Das ist wirklich das gute Recht des Spielers. Aber die Bayern brauchen jetzt Planungssicherheit, weil die Bayern wiederum kommen ja auch nicht voran. Sie können nicht bei Schlotterbeck agieren, sie können nicht bei einem Jeremy Jacquet agieren, sie können nicht bei Marc Guéhi agieren, den sie gerne holen möchten, weil alle sind noch unter Vertrag und keiner entscheidet sich.
Es ist schon auffällig, dass Bayern München sich schwer tut, Upamecano zu halten, wo wir ja irgendwie alle uns einig sind, dass der taktische Mängel auch hat bei aller Physis. Und man doch denken müsste, dass der Spieler froh sein müsste in diesem Verein, der jetzt vielleicht zu den 3 oder 5 besten Vereinen Europas gehört, mit Champions-League-Ambitionen, da sein Commitment abzugeben. Also ich teile den Eindruck, dass da Bayern quasi offenbar an Macht verloren hat in den Verhandlungspositionen.
Und Retzka, den du interviewt hast, bleibt bei den Bayern, wird seinen Vertrag bedienen. Wir müssen jetzt weg von diesem Thema Upamecano. Oder es sei denn, du hast noch den einen Satz, der in die Ewigkeit eingehen wird.
Nee. Kann ich nicht dienen. Nee. Das Angebot, der Horst weiß das besser wie ich, das Angebot ist ausgehandelt, verhandelt seit Wochen. Ja, du handelst einen Vertrag aus, um ihn zu unterschreiben. Und der Breiger keine Deadline. Ich erwarte, wenn ich einen Vertrag aushandle, dass er innerhalb von ein, zwei Wochen, dass der Berater anruft, dass der Junge kommt und sagt, pass auf, wann kann ich zum Unterschreiben kommen? Das ist jetzt 6 oder 8 Wochen her. Und jetzt, ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, es geht der Berater kann, ich weiß nicht, ich will ihm nichts unterstellen, der geht jetzt hausieren in ganz Europa und sagt, pass auf, ich habe hier ein Angebot, 20 oder 25 Millionen, bezahlt mir einer mehr. Und das alles auf dem Rücken der Bayern. Und jetzt dann zu sagen, ich habe das letzte Woche gesagt, jetzt hat die Bild-Zeitung gesagt, die müssen ihren Vertrag zurückziehen oder Deadline, auf einmal gibt es eine Deadline. Wann die ist, wissen wir nicht. Jetzt meldet sich der Herr Hoeneß vom Tegernsee und will da vielleicht nochmal eingreifen, würde sich freuen. Aber das Heft des Handelns haben die Bayern doch nicht in der Hand. Und du musst doch Entscheidungen treffen aus einer Position der Stärke. Das machen sie. Sie laufen den Spielern und den Beratern hinterher. Und wenn der den Vertrag 2 Wochen später nicht unterschreibt, sage ich, pass auf, Upamecano, schön, dass du hier warst. So gut bist du auch nicht. Viel Glück in Madrid.
Also wir halten fest zu Union Berlin, das können wir verraten, wird er nicht gehen.
Ne, das er hat von uns kein Angebot bekommen.
Genau, hat von euch kein Angebot bekommen. Ihr habt gestern gespielt in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim, aktuell Tabellenzweiter, wenn sich die Dinge weiter so entwickeln, wie das im Moment heute Nachmittag oder am frühen Abend aussieht. Hansi Küpper fasst die Partie zusammen.
Die TSG Hoffenheim mit André Kramaric eilt in 2026 von Sieg zu Sieg. Es gibt den Elfmeter kurz vor der Pause. Nach diesem Foul von Querfeld an Aslani. Kramaric macht ihn rein. Ganz leicht, ganz locker. Union bis dahin richtig stark. Jetzt trotzdem im Rückstand. Und es sollte noch schlimmer kommen. Vor der Pause, 45. Minute, wieder Kramaric mit dem Doppelpack. Er stellt auf 2:0. Bitter für Union und es sollte noch schlimmer kommen. Nach der Pause, 47. Minute, Touré mit der Vorarbeit. Diogo Leite mit dem Eigentor. Die Gäste, sie gaben sich nicht auf. 68. Minute, der Ball kommt zu Khedira, der macht den Ball rein. Der Treffer wurde erst annulliert, dann aber doch gegeben. Am Ende gewinnt Hoffenheim mit 3:1. 5. Sieg im 5. Spiel in diesem Jahr.
Am Ende, wenn wir den Spielverlauf sehen, und der ist ja nun mal Fakt, kriegen wir aus dem Nichts einen Elfmeter. Würde ich immer noch diskutieren drüber, aber ist halt passiert. Dann kriegst du einen Konter, was sie sehr, sehr gut machen, ist 2:0. Und das ist Torschuss Nummer 1 und Torschuss Nummer 2. Und vorher sind wir einmal allein vom Torwart, haben genug Möglichkeiten, vielleicht selbst in Führung zu gehen. Und dann gehst du mit einem 0:2 rein, kriegst auch wieder über eine sehr, sehr gute Einzelaktion über außen, dann das Eigentor, schießt 3:0. Und normalerweise würde ich sagen, eine Mannschaft ohne Charakter bricht zusammen.
Aber die Mannschaft hat Charakter, bevor wir das besprechen. Ganz kurz. Geht so hin und her. Dortmund führt 3:2, ist damit wieder an Hoffenheim vorbei, wäre auf 6 Punkte an Bayern ran. Und du möchtest noch einen abschließenden Satz zu Upamecano sagen. Abschließend für jetzt.
In der nächsten Woche wird sich entscheiden, ob Dario Upamecano beim FC Bayern verlängert oder nicht. Und nächste Woche läuft die Frist ab, die man Upamecano gegeben hat. Und wenn er die verstreichen lässt, wird Max Eberl zusammen mit Christoph Freund das Vertragsangebot zurückziehen. Uli Hoeneß ist dann happy und dann geht er ablösefrei im Sommer. Und dann werden die Bayern aktiv werden auf dem Innenverteidigermarkt. Und dann bin ich mir sicher, wird Dortmund zittern, weil dann kommt Schlotterbeck.
Vielleicht haben wir nachher auch noch ein Minütchen zum Thema Schlotterbeck. So, jetzt Union. Ärgerlich gestern. Ne? Steffen Baumgart hat es ja auch angesprochen, unter anderem auch ein umstrittener Elfmeter. Wie sehr lässt den Ausgang der Partie beeinflusst?
Ja, bis dato hatten wir eigentlich alles im Griff, könnten eigentlich in Führung gehen. Wir haben Phasen gehabt, wo wir durchaus hätten ein Tor machen können, gerade am Anfang. Bis dato ist nicht viel passiert. Wir haben es gut verteidigt. Hoffenheim, die ja wirklich tatsächlich,
Ja, sag mal deine Meinung dazu, bitte.
Ja, für mich ist es halt so, ich habe gestern nach dem Spiel halt auch mit dem Schiedsrichter in seiner Kabine darüber diskutiert, dass das eigentlich eine Situation ist, wo der Spieler von Hoffenheim mit gestreckten Beinen in einen Zweikampf hineingeht und natürlich auch nicht richtig weiß, was passiert eigentlich, wenn ich mit gestreckten Beinen in einen Zweikampf hineingehe. Also er weiß ja noch nicht, wo der Fuß von ihm landet. Das heißt also, er verursacht damit halt schon eine Situation, ein gefährliches Spiel auszulösen. Kann ja genauso gut auch Leo dann mal Oberschenkel treffen oder sonst irgendwas. Eigentlich ein Freistoß für uns gewesen. Jetzt sind die Diskussionen dann in der Schiedsrichterkabine dann auseinandergegangen und
harmonisch oder streitig?
Harmonisch grundsätzlich, ja, aber
streitig in der Sache.
streitig in der Sache. Wir haben nicht zueinander gefunden. Das passiert mir öfters in der Schiedsrichterkabine. Aber nichtsdestotrotz ist ja Kommunikation dann schon das richtige Mittel. Ich will es verstehen. Ich habe es nicht verstanden.
Darf ich einmal zum Verständnis? Guckt man dann gemeinsam drauf oder macht man das sozusagen aus der Erinnerung? Oder schaust du dann gemeinsam mit den Schiedsrichtern auch die Bilder und sagst, hier, guck mal da?
Also ich bin schon mit Laptop in die Schiedsrichterkabine gegangen. Das war gegen Augsburg. Auch das war ein gutes Gespräch. Aber auch da sind wir nicht zusammengekommen. Das ist, wie gesagt, nicht häufig. Aber wie gesagt, das ist ein wichtiges Mittel, sich miteinander zu unterhalten. Halt, gestern sind wir auch nicht zusammengekommen. Für mich hätte er genauso gut Freistoß für uns pfeifen können. Dadurch, dass man das wahrscheinlich in beide Richtungen geben kann, ja, und es auch Argumente gibt, dass es halt elfmeterwürdig war. Ich bin anderer Meinung, aber es gab halt auch andere Argumente, hat halt der VR nicht eingegriffen hat.
Es ist ja immer auch so eine Frage der Vergleichbarkeit oder der fehlenden Vergleichbarkeit. Das wird immer wieder mal moniert. Es gab gestern durchaus eine Situation, die ähnlichen Charakter hatte in Frankfurt. Schauen wir auch mal drauf. Die wurde anders bewertet. Ist das auch Teil deiner Kritik, dass man gelegentlich diese einheitliche Linie, so sehr man die, das ist sicherlich schwer, die festzulegen, aber dass man diese einheitliche Linie vermisst?
Ja, natürlich, in vielen Situationen. Das ist natürlich genau das Problem. Das ist dasselbe, wie am Anfang der Saison uns gesagt wurde in der Tagung. Die Schiedsrichter kommen ja immer am Anfang einer Saison zu jedem Verein und klären dann die Mannschaften auf, was jetzt eigentlich angesagt ist in der kommenden Saison. Da war unter anderem halt das Halten im Strafraum, wird verstärkt beobachtet und auch gehandelt. Und auch da haben wir jetzt schon in der Hinserie und auch beginnend mit der Rückrunde Situationen gehabt, wo in einem Spiel es so gepfiffen wurde, in einem anderen Spiel so. Also wir machen uns das Leben selber sehr, sehr schwer. Und auch da finde ich jetzt es schwierig, oder wir würden uns wünschen, dass wir bestmöglich eine einheitliche Linie bekommen. Und es gibt halt Mittel oder Entscheidungen, die das Schiedsrichterwesen trifft, die immer wieder zu Entscheidungen kommen, die in verschiedene Richtungen gehen. Und das ist das, was natürlich einen besonders nervt.
Losgelöst vom Tagesgeschäft habe ich einen interessanten Satz gefunden, den Dirk Zingler von sich gegeben hat vor einigen Tagen. Und zwar, wer hier etwas entwickeln möchte bei Union, fliegt raus. Wie viel Gestaltungsspielraum hat man als Manager, wenn die Linie eigentlich so klar ist? Und wie haben Sie das interpretiert, was er da gesagt hat?
Genauso wie er es gesagt hat in vielerlei Hinsicht, aber ich glaube, wir sind ein Verein, der...
Er meint, man soll bei sich bleiben, ne?
Genau, ich glaube, das ist, oder ich weiß, dass das genau das ist, was er eigentlich vermitteln wollte. Ich glaube, wir stehen für eine gewisse Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir Union Berlin miteinander leben. Fans, Vereinsverantwortliche, Mannschaft, das wollen wir aus tiefster Überzeugung nicht verändern, sondern das wollen wir beibehalten. Auch eine gewisse Art von Fußball, die uns dazu hilft, in der Liga zu bleiben, weil die Konkurrenz ist groß. Wir reden gerade über Hoffenheim. Ich glaube, dass die im letzten Jahr im Winter, nach meinen Informationen, bis zu 70 Millionen Euro investiert haben, wo sie fast abgestiegen wären. Das sind also Summen und Zahlen, mit denen wir konkurrieren. Das ist schon außergewöhnlich. Und das heißt also, wir stehen jedes Jahr immer wieder aufs Neue, eine Mannschaft zu kreieren, die in der Lage ist, in der Liga zu bleiben. Das ist Herausforderung genug. Deswegen werden und müssen wir uns weiterentwickeln. Und das ist das Antrieb von Dirk Zingler an allererster Linie.
Und wo ist die Entwicklung limitiert? Meint also, man wird weiter für einen rustikalen, für einen unbequemen Fußballstil, der gearbeitet wird, letztlich stehen?
Es geht, glaube ich, darum zu sagen, halt, wir müssen einen Fußball kreieren, der uns erfolgreich macht, der uns in der Liga hält. Was auch immer das ist, wenig Ballbesitz, 100% Ballbesitz, 90 Tore in einer Saison, aber vielleicht auch nur 30 Tore halt, sondern die Art und Weise, das ist ja schon so ein bisschen prägend, wenn man, jeder weiß, wenn er zur Union kommt, das ist nicht angenehm, bei uns Fußball zu spielen halt, aber wir hängen uns rein und auch das war gestern der Fall, das gab ja auch danach in der PK Worte vom Trainer von Hoffenheim, der gesagt hat, das war eine Herausforderung heute für uns und so werden wir immer Fußball spielen. Gleichzeitig werden und wollen wir uns weiterentwickeln. Und das ist, wie gesagt, Antrieb genug und muss auch so sein. Und das fördert Dirk Zingler.
Ist Steffen Baumgart der ideale Trainer für Union?
Ja, momentan sieht es gut aus, ne? Also man redet über Union gar nicht mehr als Abstiegskandidat. Wahrscheinlich, mir was hält da widersprechen, aber es ist gerade der Hauptstadtverein. Das liegt natürlich auch daran, dass im Westen da weniger passiert gerade. Aber Union ist jetzt eine Mannschaft, die auch so viel Substanz, ein Verein, der so viel Substanz aufgebaut hat, dass man vielleicht auch mal ein bisschen mehr nach vorne gucken kann. Weil ich sehe sie gar nicht mehr so als klassischen Abstiegskandidaten. Was der Herr Baumgart da nach vorne machen kann, das muss er natürlich noch beweisen.
Und Union kann es sich leisten, werthaltige Spieler wie Doki, wie Late auslaufen zu lassen, Verträge auslaufen zu lassen. Aktuell ist der Stand der, dass diese beiden Spieler, und das sind werthaltige oder Spieler mit einem entsprechenden Marktwert, vermutlich bis zum Sommer bleiben. Oder, Plätti, hör zu, gibt es da was Neues? Also habt ihr in puncto mögliche Vertragsverlängerung mit Doki oder Late
noch
Fortschritte
alles,
erzielt?
Noch ist alles möglich. Ah. Und ich glaube, auch ist das Fenster ja noch auf, man weiß nie.
Aber ihr gebt die jetzt nicht ab?
Grundsätzlich ist der Plan, mit beiden bis zum Ende der Saison zu spielen, aus mehreren Gründen. Ich habe schon mehrfach gelesen, dass das halt ein Super-GAU wäre. Ja, für uns wäre ein Super-GAU, wenn wir absteigen würden. Das wäre ein Verlust von nahezu über 50 Millionen für jeden Absteiger. Das muss man in Realität setzen zu dem, was man vielleicht ein Jahr vor Vertragsende, vielleicht ein halbes Jahr vor Vertragsende noch erzielen könnte. Also das ist immer die Messlatte, gleichzeitig seine Mannschaft eventuell dazu zu schwächen. Alternativen kosten auch Geld. Also es ist leicht zu sagen, einen Spieler auslaufen zu lassen, ist ein wirtschaftliches Desaster. Jeder Tabellenplatz, den man nach vorne kommt, hat eine Größenordnung von zwischen 2 und 3 Millionen Euro in der Fernsehtabelle. Also von daher ist es unsere Aufgabe, in der Verantwortung alles miteinander zu betrachten und aus diesem heraus eine Entscheidung zu treffen und nicht nur allein aus einem Vertragskonstrukt heraus. Und Daniel Dürki hat in der vergangenen Saison und auch, um dieses eine Beispiel zu sagen, auch in dieser Saison sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Und es ist für uns sehr, sehr wertvoll, wenn er im Kader ist.
Hast du eine Chance, siehst du eine Chance, einen der beiden zu verlängern?
Wie gesagt, man soll nie sagen in so einer Situation, der Vertrag läuft zum 30.06. aus. Also wir haben noch ein halbes Jahr lang Zeit. Steht außer Frage, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt. Aber auch da, wie es eben auch gesagt hat, ist sein legitimes Recht und sein gutes Recht. Er ist ablösefrei gekommen. Es ist sein gutes Recht zu entscheiden, wo seine Zukunft hingeht. Wir sind im permanenten Austausch. Wir sind wissen, was grundsätzlich seine Idee ist. Und wir wissen aber allerdings auch, dass er bis zum heutigen Tag und auch bis zu seinem letzten Tag alles geben wird für Union.
Abschließend, es gibt das berühmte Zitat, ich bin ein Berliner, eines früheren US-Präsidenten. Sind Sie ein Unioner?
Ja, meine Aufgabe ist, bestmöglichen Job zu machen für Union. Ich glaube schon, dass man mir anmerkt, dass ich eine hohe Identifikation mit dem Club habe. Aber ich glaube, Unioner ist man. Das ist vielleicht die Zeit, wo man bei einem Club ist, da gar nicht so entscheidend. Ich glaube, man merkt immer, ob man sich mit einer Sache identifiziert. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich schon seit ziemlich langen Jahren mit diesem Club identifizieren. Unser Präsidium ist über 20 Jahre zusammen. Das ist eine hohe Identifikation und da gibt es auch viele, die man noch aufzählen kann. Aber ich glaube, dass es macht unfassbar viel Spaß, für diesen Club zu arbeiten und deswegen komme ich jeden Tag gerne zur Arbeit.
Weiter geht die wilde Fahrt. Wir sprechen nämlich gleich noch über Eintracht Frankfurt und schauen natürlich weiterhin darauf, was Borussia Dortmund macht. Und das Thema Schlotterbeck habe ich auch noch im Hinterkopf. All das gleich bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte. Ich sprach von wilder Fahrt. Es ist eine wilde Fahrt. Du hast, Florian, noch Informationen zu einem möglichen Transfer von Union Berlin?
Ich hoffe, sie stimmen. Ich gehe davon aus, Dürki wird Union Berlin am Saisonende verlassen, weil auch das Management und der Spieler darauf ausgerichtet sind. Leitsch hatte Lazio Rom. Verletzung sei Dank wird wahrscheinlich bleiben. Aber wir hören, Horst kann vielleicht was dazu sagen, dass Horst mit Team schon vorgearbeitet hat, weil sie haben bereits Seno Fandenbosch, hören wir, unter Vertrag genommen. Medizincheck soll er auch schon absolviert haben. Kommt von Royal Antwerpen, ist ein Belgier. Innenverteidiger und wir hören, dass der ablösefrei bereits unterschrieben hat.
Und was sagt Horst Held?
Horst Held könnte was dazu sagen, aber Horst Held sagt nichts dazu.
Aber Horst Held schmunzelt.
Weil es ja spannende Tage sind.
Aber Horst Held dementiert auch nicht energisch?
Ich glaube, es macht gar keinen Sinn, irgendwas zu kommentieren, weder in die eine noch in die andere Richtung.
Wir sprechen über Eintracht Frankfurt. Gestern gab es eine Niederlage, Markus Gaub, und nicht die erste in der Rückserie gegen Bayer Leverkusen.
Leverkusen bejubelt ein 3:1 in Frankfurt. Der dritte Pflichtspielsieg in Folge. Nach 4 Minuten hätte es Elfmeter geben müssen. Kalimuendo von Andrich gefoult. Robert Schröder nach Ansicht der Videobilder am Pitchside-Monitor der Meinung, dass kein Foul vorlag. In der 26. dann Doppelpass Arthur mit Grimaldo und Arthur mit der 1:0-Führung für Leverkusen. Klare Spielvorteile bei den Gästen, deutlich mehr Ballbesitz und in der 33. das 2:0. Malik Tillman mit 108 km/h gegen Villarreal unter der Woche noch per Doppelpack erfolgreich gewesen. Mit 2:0 ging es in die Kabine in der zweiten Hälfte, 5 Minuten gespielt. Dann trifft Robin Koch im zweiten Versuch. Amanda mit der Vorlage, die Hoffnung der Frankfurter, sie lebte wieder. In der 71. dann allerdings Gelbrot für El Skiri. Hatte 2 Minuten davor gelb gesehen. Sein erster Platzverweis im Profifußball. Und in der 3. Minute der Nachspielzeit der Endstand durch Aleix Garcia nach Vorarbeit von Ernest Pocu. Für Frankfurt bedeutet das auch im 5. Ligaspiel des Jahres 3 Gegentore.
Was braucht diese Mannschaft? Am Ende liegt es, glaube ich, an allen, dass wir Spiele gewinnen, dass die Mannschaft zusammenfindet, dass die Mannschaft ackert, so wie sie es in der zweiten Halbzeit gemacht hat und dann Schritt für Schritt einfach nach vorne schaut und versucht, die Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das wird wichtig sein und wir freuen uns drauf. Und wir müssen bei Null anfangen. Ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen bei Null anfangen und dann unsere Basics machen und dann werden wir auch Spiele wieder gewinnen.
Und all das muss der neue Trainer leisten, Albert Riera, exklusiv bei Transfer Update enthüllt mit Florian und den Kolleginnen und Kollegen. Und was, Laura, erwarten die Fans und alle anderen im Netz vom neuen Coach?
Ja, am Freitag kommt er zu euch. Albert Riera wird dann mit Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin antreten, das erste Spiel. Wir haben ein Voting reingestellt. Sky Sport, unsere Instagram Stories sind immer zu empfehlen und haben gefragt, schafft er die Wende in Frankfurt? Und wer auch immer da geantwortet hat, vielleicht von der Unbekanntheit täuschen lassen, aber ja, meine nur 40%, fast 2/3 meinen, nein, das wird nichts. Begründungen findet man einige auch unter diesem Post. Es geht vor allem um diese unfassbare Abwehr, das unter Kontrolle zu bekommen. 45 Gegentore, die schlechteste Abwehr der Liga. Also das ganz große Thema, die große Challenge. Dann aber auch noch ein anderer Ansatz. Am Trainer lag es überhaupt nicht. Man wird sich da untreu. Was ein Quatsch. 6er, 8er Innenverteidiger, das wär's gewesen. Und wiederum geht raus ein Glückwunsch an Markus Krösche. Möglicherweise schafft er ja das mit einem unbekannten Trainer, was er auch schon mit dem ein oder anderen unbekannten Spieler geschafft hat.
Didi, Chance oder Risiko?
Beides. Also wenn es einen neuen Trainer holst, ist immer eine Chance. Also er musste ja einen holen, weil er den alten rausgeschmissen hat. Das ist immer eine Chance, ist auch ein Risiko. Spricht die Sprache nicht. Jetzt kann man sagen, des Englischen ist er mächtig, hat er länger in England Fußball gespielt.
Spricht verschiedene Sprachen, habe ich gehört. Ob Deutsch dabei ist, war nicht ganz klar, aber einige Sprachen spricht.
Also ich habe mit ein, zwei Spielern gesprochen, die mit ihm gespielt haben, mit Liverpool. Hitzkopf, scheint einen Funken Verrücktheit in sich zu tragen. Jetzt kann man sagen, es passt zur Eintracht, aber sie waren ja eigentlich relativ beruhigt und befriedet, nur so wie die spielen, haben, glaube ich, die meisten Tore kassiert in der Liga. Die brauchen jetzt einen, der da wieder Glauben in die Truppe bringt, der die Fans wieder auf ihre Seite holt, weil die zerfallen ja in sich im Moment. Und da hat er eine riesengroße Aufgabe, also die Statistik hier 40-60. Ich glaube, das ist eine unheimlich schwere Aufgabe. Erstmal muss er die Torwart-Situation klären. Ich würde Zetteri wieder reinstellen. Mhm. Santos, obwohl er da vielleicht auch nichts haben bei den Toren, der kassiert jedes Spiel 3 Tore, das kriegt die Mannschaft auch mit. Und dann muss er schauen, dass er da defensive Stabilität reinbringt. Aber ich glaube, das Wichtigste wird sein, ihnen wieder etwas Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen zu geben, aber das ist keine einfache Aufgabe. Erstes Spiel bei euch, Freitag. Ich bin gespannt.
Wo kann er ansetzen?
Ja, spanischer Fußball finde ich erstmal spannend. Ne? Die besten Trainer kommen aus Spanien. Ich nehme mal an, für diese Idee steht er auch. Das finde ich erstmal begrüßenswert, dass ein weiterer spanischer Trainer in der Bundesliga aktiv ist. Ich muss aber sagen, Eintracht Frankfurt verbinde ich bislang überhaupt nicht mit dieser Idee des Kombinationsfußballs. Das ist doch eher sehr physisch, sehr leidenschaftlich, die Eurofighter.
Im Idealfall.
Also das ist jetzt so ein Mindset-Wechsel. Ob sich der Verein da ganz drauf einlässt, werden wir sehen. Aber könnte klappen.
Aber es klingen Zweifel durch.
Zocken können sie. Ich bin von der Qualität des Kaders überzeugt. Ich glaube, wenn er eine Sommervorbereitung hätte, könnte das funktionieren. Weil diese Mannschaft hat die Qualität, um Ballbesitzfußball zu spielen, um zu begeistern. Aber er muss diese Mannschaft wiederbeleben. Die Mannschaft ist mausetot. Defensiv so schwach, wie ich sie seit Jahren nicht gesehen habe.
Seine Kritik auch an Krösche, fehlender Innenverteidiger beispielsweise. Ja, doch, die Kritik gibt's schon. Und auch ein Sechser, der nicht weit über dem Schnitt ist beispielsweise. Fehlende Führungsspieler, das sind schon Ansatzpunkte, mit denen man sich auseinandersetzen kann, vielleicht auch sollte.
Dennoch finde ich, dass der Kern der Mannschaft ja da geblieben ist. Also es sind hinten immer noch fast alles Nationalspieler. Ich glaube, die Frankfurter brauchen hinten eine DNA. Ist es jetzt die klassische Viererkette? Ist es die Dreierkette? Ist es jetzt die konstante Fünferkette? Torwartwechsel alle 3 Tage, das verunsichert die Mannschaft. Ich finde Riera spannend. Entweder geht er ab und wird Alonso 2.0 oder in einem halben Jahr wird er Geschichte sein, weil er ist ein wilder Typ. Ich glaube auch, er wird dem Boulevard sehr, sehr behilflich sein. Ich glaube, da werden sich die Frankfurter drauf freuen. Und ich bleibe dabei, ich glaube, Frankfurt wird morgen uns nochmal überraschen mit ein oder zwei Transfers, weil die Mannschaft braucht Verstärkung, vor allem auch in der Defensive. Und vielleicht noch die Zahlen nachgeschoben, kostet 700.000 Euro Ablöse. On top nochmal 1 Million Euro an möglichen Boni, also auch nicht günstig. Und das sei auch erwähnt, weiß nicht jeder, Krösche ist seit 2 Jahren an Riera dran. Als damals sich für Topmöller entschieden wurde, ging es um 2 Kandidaten, Topmöller und Riera. Man hat damals Geißle genutzt, um ihn als Schattentrainer zu definieren. War aber eigentlich Riera.
Was erwartet euch gegen die Eintracht mit Riera?
Genau, das ist natürlich
die Frage.
Es ist jetzt sicherlich nicht einfacher für uns geworden durch den neuen Trainer. Aber deswegen macht es Sinn, sich auf sich selber zu konzentrieren, das letzte Spiel zu analysieren. Was haben wir da gut oder nicht gut gemacht? Wir spielen zu Hause. Wir müssen unser Spiel durchbringen und nicht gar nicht so viel mit dem Gegner auseinandersetzen und mit dem neuen Trainer. Das macht nicht wirklich Sinn.
Max steht schon bereit, aber 30 Sekunden noch. Ich habe versprochen, dass wir einmal noch mal ganz kurz Schlotterbeck ansprechen. Du hast erklärt, alles hängt miteinander zusammen. Welche Prognose hast du kurz und knapp bei dieser Angelegenheit? Wird er in Dortmund bleiben oder nicht?
Ich gehe davon aus, dass Upamecano verlängern wird. Ich gehe davon aus, dass Schlotterbeck verlängern wird.
Bei Borussia Dortmund?
Ja.
Okay, gut. So. Und wovon gehst du aus, Max? Bei einem Spiel, das 3-2 stand, soweit waren wir, das aber noch läuft und dessen Endergebnis wir dann dementsprechend jetzt nicht verraten können und auch nicht wollen, auch nicht können.
Also wir haben viele Tore, Patrick.
Ja.
Und wir haben ohne Ende Situationen, Aktionen, über die wir sprechen müssen, die wir thematisieren müssen. Wir haben eine Szene, wo der VAR sich eingemischt hat. Dann haben wir eine Szene, wo der VAR sich vielleicht besser mal eingemischt hätte. Dann haben wir einen Elfmeter, der das gewünschte Ergebnis hervorgebracht hat. Einen Elfmeter, der überhaupt nicht das hervorgebracht hat, was man sich gewünscht hat. Und wir haben, weil ihr Nico Schlotterbeck schon anspricht, 2 Gesten von ihm. 2 große Gesten. Eine mit gewünschtem Effekt. Dann hat er gedacht, okay, was einmal klappt, klappt auch zweimal. Ist aber nicht so. Was ich damit meine, gleich.
Okay, klingt so, als wäre Horst Held mit Laptop dann in die Schiedsrichterkabine gegangen, wenn er bei dem Spiel aktiv beteiligt gewesen wäre.
Ich habe natürlich, oder wir haben nichts mitbekommen, weil wir hier saßen. Wenn ich mir mal was wünschen darf.
Na.
Eine Umfrage, wie viele Fans den Videobeweis abschaffen wollen. Und das soll dann die Laura, wer immer da ist, bitte machen. Aber nicht 1 Stunde oder 2, eine ganze Woche. Die Leute sollen Zeit haben abzustimmen, weil... Bitte lasst uns mit dem Unsinn aufhören.
Gut, das nehmen wir uns vor für nächste Woche. Stefan Herrchenheim, mein Sendeleiter, hat das mitgehört und wird das
nicht
mit
aufnehmen.
Doch, der wird das. Ich bin auch hinterher. Ich finde es auch interessant, das machen wir. Nehmen wir nicht nur in den Themenspeicher auf, sondern werden wirklich darüber sprechen. Dankeschön, hat viel Spaß gemacht. Und ich verweise natürlich auf Dortmund gegen Heidenheim, die XXL Highlights. Kommt der BVB auf 6 Punkte heran an den FC Bayern München. Das und viel mehr gleich bei den XXL Highlights. Vielen Dank noch. Schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.